SWR1 Baden-Württemberg. Leute mit Wolfgang Heim.
Der Fernsehjournalist und Medienmanager Hans Demmel, unser Gast heute Vormittag in SWR1. Leute, guten Morgen erstmal und herzlich willkommen.
Ja, guten Morgen und herzlichen Dank für die Einladung.
Es hat ein mittleres Erdbeben im Boulevardjournalismus in dieser Woche gegeben, weil Springer hat den Bild-Chefredakteur Julian Reichelt rausgeschmissen. Waren Sie überrascht, als Sie die Meldung gehört haben?
Ich war vom Zeitpunkt überrascht, weil es dann doch Anfang dieser Woche so schnell ging. Wenn man das alles glauben kann, und es klingt so unglaubwürdig, was die Kollegen recherchiert haben, dann ist dieser Rauswurf natürlich berechtigt, wenn jemand seine Macht ausnützt, um Karrieren zu befördern, wenn jemand Sex als Mittel einsetzt und wenn jemand ein sehr aggressives Führungsverhalten hat, dann ist es in diesen Zeiten einfach nicht mehr tragbar. Es gibt eine Reihe von Firmen, die geben Zehntausende für modernes, partnerschaftliches Führungsverhalten aus, und das scheint schon ein Führungsverhalten aus dem vergangenen oder dem vorvergangenen Jahrhundert gewesen zu sein. Was im Übrigen nach meinem Dafürhalten auch für ein Unternehmen, in dem Kreativität eine Rolle spielt, völlig kontraproduktiv ist.
Also das Verwunderliche für mich ist jetzt, diese ganzen Vorwürfe sind ja schon Anfang des Jahres erhoben worden. Reichelt wurde dann für 1-2 Wochen beurlaubt und dann wieder installiert. Haben Sie dafür eine Erklärung?
Ich gehe mal davon aus, dass die Vorwürfe, die es zu Beginn dieses Jahres gab, gerade noch an der Grenze des Erträglichen waren. Ich gehe mal davon aus, dass ein erfolgreicher Chefredakteur schon auch ein bisschen sowas wie Narrenfreiheit möglicherweise hat. Und ich gehe auch davon aus, ich war nicht dabei, ich gehe davon aus, dass die recherchierten Vorwürfe, die neu recherchierten Vorwürfe, nochmal einen Schritt weitergehen und anscheinend, nach alledem, was wir wissen, hat Julian Reichelt etwas gemacht, was man in keiner Firma machen darf. Er hat anscheinend die Vorgesetzten angelogen.
Matthias Döpfner, der Vorstand von Springer, der ja so als feingeistig, eloquent gilt, wird nun plötzlich mit einem Tweet in die Öffentlichkeit gezerrt. Und dieser Tweet lässt diesen Döpfner doch in einem etwas anderen Licht erscheinen.
Also mich hat das sehr erstaunt. Mich erstaunt auch, dass dieser Satz, wir seien der DDR oder wir wären wie die DDR und Propagandajournalisten, dass dieser Satz jetzt plötzlich im Nachhinein als Ironie abgetan wird. Ich glaube, da muss man sehr vorsichtig sein. Da muss man sich schon vorher was überlegen. Es ist, und das ist das Erschreckende daran, eigentlich so ein Sound, wie man ihn eher von Pegida kennt, und das bei einem der führenden Vertreter des bürgerlichen Konservatismus und einem, man muss das einfach auch dazu sagen, einem wirklich klugen Kopf.
Und dieser Döpfner ist ja nicht nur Vorstand von Springer, sondern auch Präsident des Verbandes der Zeitungsverleger. Also der repräsentiert ja letztlich eine ganze Branche.
Für mich ist es etwas, was mich in der Arbeit an dem Buch schon sehr beschäftigt hat. So dieser Gedanke, wie fräst sich jetzt auch über Corona diese Art von Gedankengut in bürgerliche Schichten. Und als ich vor einem Jahr mit der Recherche angefangen habe, konnte ich mir nicht vorstellen, dass sich ein führender Vertreter des deutschen Journalismus, auch ein intellektuell führender Vertreter des deutschen Journalismus, einer Wortwahl bedient, die man eigentlich nur von der AfD kennt.
Hans Demmel, Fernsehjournalist, Medienmanager, ein Mann, der ein halbes Jahr ausschließlich rechte, rechtsradikale, auch rechtsextreme Medien konsumiert hat, daraus das Buch gemacht hat mit dem Titel Anders Welt, wobei es einen Co. gab, Friedrich Küppersbusch, Freund und Kollege von Ihnen, der welche Funktion da hat?
Ja, Friedrich hatte zwei Funktionen. Der hatte zum einen die Funktion, für das Buch alles das, was ich aus meiner Welt, aus der Anderswelt beschreibe, zu konterkarieren, die Fakten zu checken und zu schreiben, was wirklich passiert ist. Und er hatte die zweite Funktion für das ein oder andere Interview zwischendurch, einfach so meinen Zustand, meinen Seelenzustand abzufragen, auch den Status meiner Entwicklung abzufragen und damit zu belegen, damit zu zeigen, wo so eine Reise mit einem Menschen einfach letztlich hingehen kann. Ich muss schon dazu sagen, ich hatte Angst, in diese Welt abzudriften, und es gab Momente, wo es beinahe passiert wäre. Und da war dann Friedrich Küppersbusch derjenige, dem es wieder gelungen ist, mich einzunorden.
Also, diese Medien, die Sie fast ausschließlich konsumiert haben, Ken FM beispielsweise, dann Michael Mrostichis Einblick, Kompakt, das Magazin des Herrn Elsässer, die Junge Freiheit, glaube ich auch. Das ist ja schon eine geballte Ladung aus einer ganz bestimmten politischen Ecke. Jetzt ist es ein Unterschied, ob man sich mal einen Nachmittag vor dem PC setzt und sich da mal ein bisschen durcharbeitet oder ob man sowas ein halbes Jahr erlebt. Was hat dieses halbe Jahr mit Ihnen und auch mit Ihrer Psyche veranstaltet?
Also bevor wir zur Psyche kommen, erstmal ursprünglich gedacht war, das mal für 4 Wochen zu machen. Das war das, was ich mir zugetraut hätte, also A vom Arbeitsaufwand und B von der Psyche her. Und dann gab es das ein oder andere Verlagsgespräch und dort wurde auch von unserer Literaturagentin Barbara Wenner zu Recht gesagt, naja, 4 Wochen reicht nicht, du musst das länger machen. Ja, und schon war das Schiff abgefahren. Was macht das mit der Psyche? Es ist deprimiert zutiefst. Es macht einem Angst und diese Angst aus 2 Blickwinkeln. Also der eine Blickwinkel ist, sie leben in einer Welt, wenn sie ausschließlich dies lieben, die nur dunkel ist, in der alles schlecht ist, in der die Kanzlerin unfähig ist, in der der Staat Corona mehr oder weniger erfunden hat, mit dem Ziel, seine Menschen zu gängeln, in einer Welt, in der Flüchtlinge und überhaupt Menschen mit dunkler Hautfarbe und dunklen Haaren ausschließlich als Bedrohung wahrgenommen werden. Wenn Sie das in der Massierung lesen, dann ist das die eine Form von Angst, die es bei Ihnen auslöst. Die zweite Form von Angst ist natürlich schon, wenn Sie drüber nachdenken, was löst das beim Menschen aus, die ohnehin so ein bisschen unzufrieden sind, die zweifeln, die Frage stellen, ist jetzt denn alles, was in den etablierten Medien geschrieben wird, so richtig? Und diese 2 Formen von Angst haben schon dazu geführt, dass es bei mir auch reihenweise Momente gab, wo ich sagte, jetzt werfe ich es hin, jetzt höre ich es auf. Und ich muss Friedrich und vor allem auch meiner Frau sehr dankbar sein dafür, dass sie mich da immer wieder rausgeholt haben.
Ganz kurz noch, der letzte Punkt. Hatten Sie innerhalb dieses halben Jahres auch Zweifel an den etablierten Medien, ob das, was der sogenannte Mainstream da Tag für Tag berichtet, tatsächlich stimmt?
Der Zweifel sitzt immer noch. Also ich habe grundsätzlich ein Urvertrauen in die deutschen Medien, in die etablierten deutschen Medien. Ich war schließlich auch lang genug dabei und ich weiß, wie ich damit umgegangen bin und ich weiß, wie ein Großteil meiner Kollegen oder praktisch alle mit Fakten umgehen und ich habe so ein stabiles Wertekorsett. Das hat letztlich geholfen. Auf der anderen Seite gab es in der Berichterstattung zur US-Wahl um die Person Trump natürlich schon auch das ein oder andere Argument, wo man dachte, waren wir nicht alle doch ein Stück zu einseitig?
Herr Demmel, welche Medien haben Sie konsumiert?
Ich habe mir angefangen mit 5 Medien, die auch so ein bisschen dieses Spektrum von nah am Bürgerlichen bis wirklich weit rechts abdecken sollten und die auch die in einer breiteren Öffentlichkeit bekannteren und wichtigeren waren. Das war einmal Tichys Einblick, ein Blog und ein Printmagazin. Das war MM News, vor allem im Internet, des früheren Wirtschaftsjournalisten Michael Mross. Dann kam dazu Ken FM von Ken Jebsen, der vor allem mit einem sehr abenteuerlichen Anti-Bill Gates-Video breitere Bekanntheit erlangt hat. Dann war es die Junge Freiheit, Dieter Stein, ein Mann, der dieses rechte Blatt schon als Schülerzeitung begonnen und an einen Verlag übergeführt hat und schließlich Kompakt, auch gemacht von einem ehemals bekannten, jetzt anders bekannten Journalisten, Jürgen Elsässer, der sich im Laufe der Jahre von ganz links nach ganz rechts entwickelt hat und jetzt so abenteuerliche Dinge schreibt, wie die Wahl Armin Laschets sei die Verschwulung der CDU und diese reinrassige Beleidigung mit Journalismus verwechselt.
Also ich bin ja kein Jurist, aber das ist doch ein Beleidigungstatbestand, oder?
Offensichtlich. Man muss aber auch dazu sagen, dass Beleidigungen in unterschiedlicher Form in diesen Medien sehr, sehr, sehr häufig eine Rolle spielen. Da wird dann schon gern mal im Nachhinein argumentiert, es sei Satire, also gegen eine Berliner Politikerin, Sausan Cebli, der wurde, wie formuliert man das, ich würde mal sagen, verbal unter den Rock gefasst von Tichys Einblick. Das gab großes Aufsehen. Tichy selber sagte, na gut, er hätte sich dann zu Wasser, zu Lande und in der Luft entschuldigt. Gleichzeitig wird dann aber schon auch so unterschwellig gesagt, naja, der Auflage hat es letztlich auch nicht geschadet. Ja. Das war eine offensichtliche, brutale Beleidigung, die nachher dann als missglückte Ironie verkauft wurde. Und das ist ein Schema, das dort häufig passiert.
Diesen Roland Tichy kennen Sie. Sie kennen ihn wie gut?
Seit 40 Jahren und ich habe seine Arbeit immer geschätzt als Chefredakteur der Wirtschaftswoche. Wir hatten bei NTV mal einen Mittelstands-Award, da habe ich ihn in die Jury gebeten. Ich war bei der Launchparty von Tichys Einblick und muss dazu sagen, ich war damals von dieser Idee des Ein-Mann-Blogs, von dieser Idee des Alternativen wirklich überzeugt. Ich habe das regelmäßig gelesen. Ich habe ab und zu mal was, das ist ja Crowdfunding finanziert, ab und zu was gespendet und über jetzt mal ein Jahr lang dieses Heft auch gekauft, um die Idee zu unterstützen.
Ja.
Was aus dieser Idee jetzt geworden ist und wo dieses Heft heute steht, das ringt mir blankes Entsetzen ab.
Das heißt, Tichys Einblick hat sich Ihrer Einschätzung nach radikalisiert?
Sehr deutlich und nicht nur meiner Einschätzung nach. Ich glaube, das kann jeder, der ein bisschen kritisch lesen kann, nachvollziehen.
Wenn Sie ihn, Tichy, kennen oder so gut kennen, haben Sie nochmal das Gespräch mit ihm gesucht?
Wir haben das Gespräch mit einigen der Protagonisten gesucht, also mit Roland Tichy, mit Wolfgang Hane, mit Ken Jebsen, Jürgen Elsässer und ein oder zwei, wie jetzt sicherlich, gerade nicht parat. Wir haben nur von Wolfgang Hane eine...
Peter Hane. Ja. Ehemaliger ZDF-Journalist.
Wir haben nur von Peter Hane, Entschuldigung, eine ganz nette, ganz freundliche Mail bekommen. Er wisse so gar nicht, was alternative Medien sei und er könne dazu nichts sagen und demzufolge würde er für ein Interview einfach nicht zur Verfügung stehen. Von allen anderen haben wir nichts gehört.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Mit Hans Demmel, der sich, wie kann man sich's vorstellen, Herr Demmel, ein halbes Jahr eingeschlossen hat in seinem Arbeitszimmer, um rechte, rechtsradikale Medien zu kompensieren und vor allem der Gefahr zu entgehen, weiß ich, die Tagesschau sich anzugucken oder einen Blick in die Süddeutsche Zeitung zu werfen?
Also nein, eingeschlossen habe ich mich nicht. Also es war anstrengend genug und also ein halbes Jahr eingeschlossen zu sein, wäre dann noch schlimmer gewesen. Es gab schon immer mal so Momente, wo man auch, also beispielsweise beim Kauf von Kompakt und Tichys Einblick und Junge Freiheit am Bahnhofskiosk, auch mal die Schlagzeile der Bildzeitung, das sind immer die größten, irgendwie aus dem Augenwinkel erhascht hat. Aber dem Wunsch, mal in die Süddeutsche, die FAZ zu gucken oder auch mal bei meinem alten Sender NTV reinzukommen, den habe ich immer unterdrückt. Das ist das eine. Das zweite, in dieser Phase gab es ja auch sehr klare, sehr deutliche Corona-Maßnahmen der Bundesregierung. Mhm. Die hätte ich aus meinen Medien so präzise und so klar nicht erfahren. Sie wurden dort immer gewertet und es gibt sicherlich, ich habe den Vergleich ja nur begrenzt, es gibt sicherlich auch Meldungen, die dort unterschlagen wurden. Und da muss ich schon dazu sagen, da hat mich dann meine Frau an der einen oder anderen Stelle, wo man Masken tragen muss und solche Dinge, auch auf dem Laufenden gehalten.
Ich dachte gerade, also wenn Sie Ihre Frau ansprechen, die ja, ich vermute mal, ihr normales Leben mit ihrem normalen Medienkonsum weitergeführt hat, ist ja auch nicht so ganz einfach, dann mit einem Mann umzugehen, der in eine ganz andere Welt abgetaucht ist.
Ja, ich bin ja immer noch sehr, sehr dankbar. Also erstens mal hat es natürlich unsere Gesprächsthemen in dieser Zeit reduziert. Wir haben nicht über Politik gesprochen, über Corona in der Tat nur so, wie ich es gerade geschildert habe. Das ist das eine. Das zweite ist, ich hatte aber auch ein halbes Jahr lang einen deprimierten, übel launigen Menschen zu Hause ertragen.
Warum?
Weil ich es war. Weil das, was wir ja auch schon mal gesagt haben, das Ganze hat mir Angst gemacht. Mir wurde ab und zu wirklich auch körperlich schlecht von dem, was man lesen muss. Wenn Sie Stunden, jeden Tag 2, 3, 3,5 Stunden einfach mit diesen Medien befasst, Videos geguckt, im Netz rumgesehen, was so alles passiert, auf YouTube Videos angeguckt. Und wenn Sie das 2, 3, 4 Stunden am Tag machen, dann werden Sie oder ich zumindest, bin dann wirklich sehr übellaunig und sehr deprimiert geworden. Und offen gestanden, ich war auch ein bisschen, ganz einfach gesagt, durcheinander im Kopf. Also ich habe festgestellt, dass mein Kopf groß ist und rund ist und dass da die Gedanken durcheinander fliegen und sich verknoten und dann plötzlich ganz was anderes rauskommt, als ich ursprünglich gedacht habe. Es war schon auch eine Form von Verwirrnis.
Sie haben es vorhin am Beispiel von Donald Trump gesagt, also die etablierten Medien, die ein klares Trump-Bild hatten, also da ist irgendwie eine relativ eklige Figur und die entsprechend berichtet man. Fällt Ihnen noch ein anderes Beispiel ein, wo Sie dann auch ins Nachdenken darüber gekommen sind, ob diese möglicherweise einseitige Berichterstattung so richtig ist?
Beispiel jetzt nicht so richtig, aber ich habe in dieser Phase schon auch sehr darüber nachgedacht, ob wir als etablierte Medien einfach so wirklich alles richtig machen. Und im Gegensatz zu vielen anderen Berufsgruppen haben wir ja, wenn man so will, den Vorteil, das, was richtig ist, auch definieren zu können. Ich bin der festen Überzeugung mittlerweile, dass im etablierten Journalismus der Prozentsatz an Fehlern, die gemacht werden, ähnlich ist dem vieler anderer Berufsgruppen. Ja. Wir können es ab und zu so ein bisschen verschleiern und wir nehmen das ernst, trotz alledem, was wir machen. Aber man muss schon dazu sagen, die Definitionshoheit liegt bei den etablierten Medien.
Sie haben in der ersten Stunde erzählt, Sie seien diese Monate hindurch eigentlich ein übellauniger Mensch gewesen. Ich vermute einfach deshalb, weil diese Welt, die man ihnen gespiegelt hat, eine so düstere war, also Chaos, Anarchie in Deutschland, unfähige Politiker, korrupte Politiker, eine am Boden liegende Wirtschaft und möglicherweise steht die Börse auch weltweit vor dem Crash. Genau so.
Genau so war die Welt, wie sie dort geschildert wird. Und das, wenn Sie das in dieser Massierung lesen, Tag für Tag, dann ist das unglaublich anstrengend. Jetzt war und bin ich nicht die Zielgruppe dieser Artikel, dieser Videos. Und
verzeihen Sie, wer ist die Zielgruppe?
Die Zielgruppe sind nach meinem Dafürhalten die Unzufriedenen. Diejenigen, die Corona-Maßnahmen nicht so wirklich mittragen wollten und die auch dachten, naja gut, so schlimm sei es dann vielleicht doch nicht. Das sind diejenigen, die Angst vor dem Fremden, Angst vor Überfremdung, Angst vor Flüchtlingen, Migranten und Asylsuchenden haben.
Angst vor dem eigenen Abstieg auch?
Angst vor dem eigenen Abstieg. Sicherlich ist das auch ein soziales Thema. Und deren Vorurteile und deren Meinungen, wenn man das so pauschal sagen darf, werden natürlich in diesen sogenannten alternativen Medien bedient. Und dann entsteht ein ganz eigenartiger Effekt. Die Psychologen sagen Confirmation Bias oder Bestätigungsfehler dazu. Das heißt, eine menschliche Eigenschaft, die besagt, dass man Meldungen, die dem eigenen Mindset entsprechen, für wahrer und glaubwürdiger hält, unabhängig von den Fakten.
Wie oft haben Sie in diesen alternativen Medien die These gefunden, dass die Grund- und Freiheitsrechte in Deutschland abgeschafft werden und wir auf dem Weg sind in eine Corona-Diktatur?
Bin jetzt geneigt zu sagen, täglich und mehrfach. Also ich glaube, das Wort Corona-Diktatur habe ich zumindest 3-4 Mal die Woche gelesen. Es ist ja spannend, wie dort mit Wörtern und mit Begriffen umgeht. Also beispielsweise das Wort Infektionsschutzgesetz musste ich nachträglich lernen und mir auch mit Mühe antrainieren, weil dieses Gesetz aus dem November wurde in dieser Szene, in diesen Medien, in unterschiedlicher Form, aber eigentlich immer nur als Ermächtigungsgesetz verkauft. Und das erinnert natürlich ganz brutal an das Ermächtigungsgesetz der Nazis aus dem März, glaube ich, 1933, dass Hitler die absolute Macht gegeben hat. Und das will in meinen Kopf einfach letztlich nicht rein, dass man in einer Demokratie die freie Meinungsäußerung so missbraucht.
Haben Sie in diesen Medien auch die These gefunden, dass es einen Recht auf Widerstand gibt?
Ja, und ich muss aber auch dazu sagen, das kann ich nachvollziehen. Wäre die Welt so, wie sie in diesen Medien geschildert wird, also gerade das, was wir gesagt haben, Regierung am Ende, Wirtschaft am Ende, der Staat gängelt die Politiker und gängelt das Volk und nimmt sich Dinge raus, die ihm nicht zustehen. Wäre die Welt so, wie in einem Teil dieser Medien. Ein bisschen differenzieren muss man dann doch auch. Wäre die Welt so, dann wäre man eigentlich als Bürger zum Widerstand sogar verpflichtet.
Weil wir vorhin darüber gesprochen haben, dass in bestimmten alternativen Medien von der Corona-Diktatur die Rede ist und davon, dass es auch ein Recht auf Widerstand gibt. Da muss man vielleicht doch sehr genau hingucken, wenn man sich auch vergegenwärtigt, was in Ida Oberstein passiert ist, ohne dass ich da einen monokausalen Zusammenhang herstellen möchte. Ein Corona-Leugner erschießt einen jungen Mann an einer Tankstelle, weil der ihn auffordert, Maske zu tragen.
Man muss da sehr vorsichtig sein, was die Fernbeurteilung solcher Vorgänge anbelangt. Und Gerichte geben sich da ja auch monatelang Mühe, sowas wirklich genau zu hinterfragen, ein gerechtes Urteil zu fällen. Aber die bekannte Erkenntnis, dass die Radikalisierung des Wortes irgendwann mal zu einer Radikalisierung der Tat werden kann, gilt natürlich gerade in diesem Feld und zumindest nach meinem Dafürhalten, ist die Radikalisierung des Gesprächs, die wir auf unterschiedlichen Ebenen erleben, nicht nur in diesen Medien, sondern auch in Kommentarfunktionen, die dort losgetreten werden oder auch auf Twitter, schon ein Grund dafür, dass das gesellschaftliche Klima deutlich, deutlich rauer geworden ist.
Das heißt, der Ton, den Sie da feststellen, ist emotional aufgeladener und feindseliger geworden?
Also ich habe das ja selber auch bei der ein oder anderen YouTube-Veröffentlichung gesehen oder bei dem ein oder anderen Artikel, beispielsweise in der Achse des Bösen, die über das Buch veröffentlicht wurden. Sie haben da innerhalb kurzer Zeit hunderte von Kommentaren und davon sind im Regelfall 3/4 negativ und wiederum die Hälfte davon deutlich unter der Gürtellinie.
Weil Sie die Achse des Bösen angesprochen haben, das war George W. Bush damals. Sie meinten die Achse des Guten, die Geschichte, die Broder beispielsweise macht. Frage auch eines SWR1-Hörers, ob Sie die Achse des Guten auch quasi unter Beobachtung genommen haben?
Ja, das war anscheinend ein freudscher Versprecher jetzt gerade. Sie ist mir untergekommen. Man muss dazu sagen, ich habe mit diesen 5 Medien angefangen, die wir gerade erwähnt haben, also Tichys Einblick, KenFN, Kompakt, Junge Freiheit und MM News, und mich dann auf den unterschiedlichen Wegen leiten lassen. Es war so ein bisschen wie im Kaninchenbau. Irgendwann war man drin und kam kaum mehr raus. Und da gehörte die Achse des Guten schon einfach letztlich auch dazu, als wenn man beinahe wieder passiert bei dem Tonfall, den man dort erlebt, Achse des Bösen zu sagen. Aber ich habe sie weniger deutlich wahrgenommen als andere.
Ja. Wissen Sie eigentlich oder haben Sie eigentlich rausbekommen, wie sich all diese alternativen Medien finanzieren?
Nein. Da gibt es in der Tat den ein oder anderen Verdachtsmoment. Also die offizielle Version ist zum einen über Anzeigen, zum anderen, also ganz klassisch, auch über Verkauf und dann über Crowdfunding. Es gibt genügend Verdachtsmomente. Ich kann das aber nicht belegen, dass beispielsweise russisches Geld einfach da, dorthin fließt. Also wenn Ken Jebsen erzählt, er würde ein russisches Motorrad fahren, wenn es Videos gibt von ihm bei russischen Investorenkonferenzen und wenn er dann zu allem Überfluss auch noch zum Thema Impfen sagt, na gut, der einzige Impfstoff, den er nehmen würde, wäre Sputnik, dann klingelt natürlich beim Journalisten, der auch mal ein bisschen investigativ gearbeitet hat, der Verdachtsmoment.
SWR 1 Leute heute Vormittag mit dem Fernsehjournalisten und Medienmanager Hans Demmel, der ein knappes halbes Jahr in der Anderswelt, so ist der Titel des Buches, verbracht hat, alternative Medien, rechte alternative Medien konsumiert hat, mit vermutlich klaren Feindbildern. An erster Stelle die etablierte Politik.
An zweiter Stelle schon die Journalisten. Also vor allem das öffentlich-rechtliche Fernsehen. Dort wird wirklich eine ganze Menge drüber ausgekippt, wo man einfach sagt, das kann so alles nicht stimmen.
Lügenpresse, Systempresse.
Wobei man dazu sagen muss, Systempresse ist ja auch ein Ausdruck, der zumindest in der Formulierung Systemmedien auf die Nazis zurückgeht. Ich denke mal, das ist nicht jedem, der diese Wortwahl benutzt, so klar. Ja. Aber da gibt es dann überhaupt keine Schamgrenzen mehr.
Ja, und die kriegen dann erfahrungsgemäß oder nach entsprechenden Behauptungen ihre Anweisungen und Befehle wahlweise aus dem Bundeskanzleramt oder aus dem Staatsministerium in Stuttgart?
Ja, oder von der NATO. Also das, die Stelle habe ich auch immer mal gern zitiert. Sie bekommen Anweisungen aus dem NATO-Hauptquartier. Aha. Und also ich war 40 Jahre dabei, 45 in unterschiedlichen Funktionen. Aus dem NATO-Hauptquartier hat zumindest bei mir als Verantwortlichen nie jemand angerufen und ich kenne auch niemanden, dem von der NATO gesagt worden wäre, wie Berichterstattung auszusehen hat.
Okay.
Aber es wird einfach mal behauptet und bei Menschen, die das glauben wollen, geht diese Saat dann auch auf.
Also wir haben jetzt auch einige Mails bekommen von Hörerinnen und Hörern, die sich vorsichtig formuliert sehr kritisch mit den Öffentlich-Rechtlichen auseinandersetzen. Ich nehme mal ein Zitat raus. Öffentlich-rechtliche Berichterstattung ist geifernd feministisch, ist linksgrün durchseucht, ist grauenhaft, verlogen und einseitig.
Also wir sind ja jetzt Teil dieser öffentlich-rechtlichen Berichterstattung und zumindest ich schätze das so ein, dass wir beide nicht geifern, nicht feministisch sind, nicht linksgrün verseucht, wobei man dazu sagen muss, diesen ursprünglichen Ausdruck hat ja Herr Meuthen von der AfD geprägt als linksgrün versifft. Linksgrün verseucht ist nochmal eine Steigerung. Und das ist schon etwas, was bei vielen dieser Kritiker passiert, dass man immer mit jeder Wortmeldung noch eins draufsetzt. Ich kann das nicht nachvollziehen. Ich verstehe es einfach.
Es macht ja auch, wir wollten und werden es auch noch tun, über die Fehler der Öffentlich-Rechtlichen oder überhaupt des sozusagen traditionellen Journalismus sprechen. Aber es macht natürlich eine Auseinandersetzung auch schwierig, wenn du so angekoffert wirst. Ne?
Ja, ich glaube auch, dass die Diskussion mit Menschen, die so denken, oft dann auch noch dies unter dem Pseudonym veröffentlichen, mittlerweile schwierig, wenn nicht sinnlos geworden ist. Ich glaube, dass man sich keiner Diskussion verweigern darf, aber man muss sich schon darüber im Klaren werden, was noch Sinn macht und was nicht Sinn macht. Und wenn ich das so alles lese, das ist so weit weg von meiner Realität, dass ich eigentlich nicht weiß, wie damit umgehen. Also ich bin reihenweise auch im Netz beleidigt worden in hanebüchener Form, also mit Ausdrücken, die ich gar nicht wiederholen will. Und ich denke einfach nur, naja, na gut, ich habe vielleicht eine andere Meinung als ihr.
Ja.
Und Meinung, dass das alles nicht gut ist, dass man es anders sieht, ist okay. Dieses Buch ist auch kein Buch gegen die Meinungsfreiheit. Ganz im Gegenteil. Ein Land, das man Diktatur nennen darf, ist keine Diktatur. Und Meinungsfreiheit ist ja nicht die Freiheit, andere zu beleidigen oder zu lügen. Rassismus und Antisemitismus sind keine Meinung.
Wir wollten über die Fehler des etablierten Journalismus sprechen, über Versäumnisse, die möglicherweise passiert sind. Sie können es deshalb gut beurteilen. Sie waren mehr als 10 Jahre Geschäftsführer von NTV, sind also ein Profi in diesem Nachrichtengeschäft. Wo haben die etablierten Medien versagt oder wo hätten sie vielleicht einen Tick anders Bericht erstatten können?
Lassen Sie mich mal anders anfangen. Ich glaube, dass uns als etablierten Medien ein deutlich höheres Maß an Selbstkritik gut anstände. Wir haben natürlich versagt bei der Kölner Silvesternacht. Ich glaube, das ist einfach letztlich unbestritten. Und wir haben auch versagt, indem wir die Ängste von Menschen nicht immer ernst genommen haben. Und ab und zu neigen wir auch dazu, so ein bisschen belehrend zu sein. Also das alles mal ins Stammbuch der Etablierten geschrieben und im Übrigen auch auf meine eigene Geschichte hin als Journalist. Ich muss aber dazu sagen, ich habe nie gelogen. Ich habe den ein oder anderen Satz, den ich vielleicht hätte sagen sollen, nicht gesagt. Das war es aber dann schon auch. Und ich habe immer versucht, NTV, wenn man so will, unabhängig von meiner persönlichen politischen Grundkonstitution, so in etwa in der Mitte der Straße zu fahren und alles zu Wort kommen zu lassen. Wenn ich natürlich aber jetzt bei diesen sogenannten alternativen Medien diese Menge an Beleidigungen einfach und Hass und Hetze und die Darstellung eines völlig anderen Landes sehe, dann muss ich in der Tat dazu sagen, diese Menschen leben in einem anderen Land, die sehen dieses Land anders. Ich glaube, dass das Grundvertrauen, das immer noch viele haben, in Medien, in Politik, wie auch in Wissenschaft, schon sehr berechtigt ist.
Also das ist zum Beispiel ein bei mir auch ganz persönlicher Punkt. Ich finde, also wenn ich es von mir selber sagen darf, ich habe ein Grundvertrauen in demokratische Politik und ich habe ein Grundvertrauen in nationale und internationale Wissenschaft. Und beiden Gruppen würde ich niemals unterstellen, dass sie professionell lügen. Unabhängig davon, dass man als Journalist selbstverständlich gucken muss, wo irgendwelche Dinge passieren, die nicht in Ordnung sind. Haben Sie eine Erklärung dafür, dass in diesem Segment bestimmte Leute überhaupt gar nicht mehr erreichbar sind?
Ich muss ein bisschen durchschnaufen. Ich kann es nicht wirklich erklären, weil es so weit weg von meinem Denken ist. Also wir als Journalisten haben uns kritisch damit auseinanderzusetzen. Wir haben nicht zu allem Ja und Amen zu sagen, was aus der Politik kommt. Wir haben das zu kommentieren, wir haben das zu hinterfragen und wir tun das auch. Vielleicht an der einen oder anderen Stelle zu wenig, an der einen oder anderen Stelle zu viel. Warum Menschen jetzt so weit in andere Denkmodelle abdriften, ist mir persönlich in der Tat einfach letztlich ein Rätsel. Es kann nur sein, dass sie sich in den klassischen etablierten Medien einfach nicht mehr wiederfinden und dass ihre Ängste auch vor sozialem Abstieg einfach nicht wiedergegeben werden.
Eine Frage habe ich noch, auch sozusagen als Bilanz dieses Halbjahre, dieses Selbstversuches, der ein halbes Jahr bei Ihnen angedauert hat. Sind Sie komplett desillusioniert oder haben Sie ein Stück weit doch noch Hoffnung?
Ich bin weitestgehend, nicht komplett, aber ich bin weitestgehend desillusioniert, wenn es darum geht, Menschen aus dieser Denkenswelt zurückzuholen. Das ist nach meiner Erfahrung, nach meinem Denken in vielen Fällen sinnlos, wobei ich immer noch dafür plädiere, unter keinen Umständen den Dialog aufzugeben.
Das war Ihr Schlusswort. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.